Willkommen zum GuideCom Tech Talk. Heute zu Gast in Frankfurt bei der Finanzinformatik. Bei mir sitzt Thorsten.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Stell dich gerne kurz vor. Wer bist du und welche Themen bewegen dich so im Arbeitsalltag?
Ja, Sebastian, vielen Dank, dass ich heute hier sein kann. Ich bin Thorsten von der Finanzinformatik und bin seit 1997 tatsächlich bei diesem Unternehmen schon beschäftigt, also ein paar Tage mit dabei. Habe das ein oder andere IT-Thema mal gesehen, das ein Trend war und auch keiner wurde. Aber wir beschäftigen uns jetzt seit längerem, insbesondere seit 2 Jahren intensiv mit dem Thema generative Künstliche Intelligenz. Da bin ich auch Head of AI Applications hier bei der Finanzinformatik und darf die Gesamtverantwortung für die Sparkassenfinanzgruppe aus technischer Sicht tragen. Und unter anderem ist unter meinem Leadership damals der SKI-Pilot entstanden, der ja heute bei einigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Sparkassenfinanzgruppe im Einsatz ist. Von daher habe ich da eine gewisse persönliche Historie zu dem Thema und bin sehr stolz auch ein Stück weit, was wir da in dieser Zeit erreichen konnten.
Und wahrscheinlich auch in Zukunft auch noch bei einigen weiteren im Einsatz sein wird.
Das wird so sein.
Ganz naiv gefragt, der Bereich KI oder beziehungsweise der Gen-AI-Bereich, der so in den letzten Jahren und Monaten den Diskurs dominiert, der ist ja noch recht frisch. Was hast du vorher gemacht? Wie bist du da gelandet?
Der ist sehr frisch für viele, für uns zumindest von denen, die vorher nicht so nerdig waren und über die ABI mal mit OpenAI schon frühere Versionen ausprobiert haben, war der 30. November 2022 sicherlich der Tag der Tage, den wir im Kalender dick markiert. Vorher habe ich tatsächlich, war ich 7 Jahre ausgeliehen zum Sparkassen Innovation Hub in Hamburg und durfte dort unter anderem als Innovation Evangelist das Thema Innovation in die Sparkassengruppe bringen. Und da gab es einige Trendreports, KI in Banking und generative Künstliche Intelligenz, die mir damals schon signalisiert haben, das wird ein Thema, das sieht noch nicht jeder, aber das wird groß. Und es wurde größer, als wir es alle erahnt haben. Und wir haben momentan ja nur die Spitze des Eisbergs gesehen. Wir kratzen an der Oberfläche dessen, was diese Technologie an Potenzial bieten wird. Und das hat mich damals so beeindruckt, dass ich eine Masterclass generative KI entwickelt habe, zusammen mit einem Kollegen in dem S-Hub, die bei über 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zum Einsatz kam und mit einer Gesamtnote von 1,38 in Schulnoten bewertet, seines Zeichen sucht. Wir haben also bewusst frühzeitig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitgenommen, sich auf diese Reise zu begeben.
Das wäre eigentlich eine wunderbare Überleitung zum ersten inhaltlichen Punkt, weil da geht es tatsächlich genau um Mitarbeiter, um KI. Aber, also ich kann schon mal verraten, wir werden gleich noch eigentlich fast ausschließlich über das Thema KI reden. Aber davor ist es eigentlich Tradition, in jeder Folge so ein paar persönliche Schnellfeuerfragen mitzubringen, um den Gast auch so ein bisschen über den Jobtitel hinaus kennenzulernen. Wobei ich finde, was hast du gerade gesagt? Evangelist?
Das Innovation Evangelist.
Innovation ja. Evangelist, fantastischer Jobtitel.
Das ist einer der geilsten Jobtitel, die ich jemals hatte. Aber Head of AI Applications ist auch nice.
Könnte man eigentlich so stehen lassen, aber ich habe dir trotzdem 5 persönliche Fragen mitgebracht. Ich schieße einfach mal direkt los.
Hau raus.
Zum Anfang wird es direkt schwierig. Harry Potter oder Herr der Ringe?
Beides.
Das kann ich so nicht stehen lassen. Ich bin
sowohl ein fantastischer Freund der Magie als auch der total spannenden Saga von Herr der Ringe. Ich könnte mich nicht entscheiden, wenn ich in beide Kinos Filme gehen müsste. Ich würde beide Extended Versions schauen und hätte wahrscheinlich immer noch Lust, weiterzusitzen.
Ja, tatsächlich, ich habe gerade gesagt, ich brauche eine klare Antwort. Ich hätte selber auch keine, weil ich denke, Harry Potter war halt einfach Kindheit, das ist Nostalgie, aber Herr der Ringe ist einfach all-time great. Da kommt auch eigentlich fast nichts dran. Sehr gut, dann, jetzt wird es ein bisschen langweiliger, Thema Wasser. Still, Medium oder die volle Ladung Kohlensäure?
Medium. Eindeutig. Außer ich muss einen Tech-Talk geben, dann ist es still, um nicht unnötige Kohlensäuregeräusche zu recyceln.
Das ist sehr gut mitgedacht, tatsächlich. Dann hätte ich noch lieber Büro oder Homeoffice?
Beides hat Vorteile. ich bin ein großer Freund von Büro, wenn Menschen da sind, mit denen man sich unterhalten kann. Wenn ich nur Digital-Meetings habe an einem Tag, dann brauche ich nicht ins Büro gehen, dann ist der Homeoffice-Tag wesentlich effizienter. Also keine klare Meinung, aber ich bin ein Mensch, der gerne mit Menschen arbeitet. Und das ist zu Hause weniger der Fall.
Ja, das ist halt über Teams oder über Chat oder Webex einfach nicht dasselbe. Selbst wenn man dann vier Stunden mit Leuten redet und persönlich. Klassische Talk an der Kaffeemaschine.
Wenn man Corona-Pandemie Onboarding-Prozesse Revue passieren lässt und Menschen dann zum ersten Mal nach 7 Monaten im Büro sieht, ist man doch das eine oder andere Mal überrascht gewesen, im positiven wie im überragenden Sinne der Überraschungsmomente.
Ja, glaube ich. Dann hätte ich noch Urlaub in der Stadt, den Bergen oder am Meer?
Am Meer. Eindeutig.
Bin ich eigentlich bei dir, wobei so 2 Wochen reines Meer ist irgendwie zu langweilig. Also gerne abwechslungsreich, aber schon Hauptsache irgendwie Wasser ist dabei.
Wasser, Strand, Sonne. Ich bin kein Wintersport-Mensch. Und ich bin auch, City-Touren sind nice, aber das ist auch, ich wohne in einer Großstadt wie Frankfurt am Main. Das habe ich jeden Tag.
Ja.
Diese Dynamik, die KI gerade hat, ist der Strand und die Sonne einfach eine sehr gute Gegenposition.
Um den Bogen noch etwas mehr langsam in Richtung KI zu schlagen, ich pokere jetzt mal bei deinem Jobtitel und bei deinem Hintergrund, dass du KI auch privat nutzt. Daher hätte ich gerne einen Use Case oder den Use Case, wo KI dir im Privatleben den meisten Nutzen bringt.
Tatsächlich mit Hey Siri, guten Morgen, beginnt mein Tag, wo alle Jalousien hochfahren, wo meine Morgenmusik eingespielt wird, wo erste Elektrogeräte in den Start gehen und wo ich mit KI den Tag begrüße. Gleichzeitig aber auch, wenn ich meine Wohnung verlasse, das System so intelligent ist und erkennt, dass ich nicht mehr da bin und alles ausschaltet, was keine Energie benötigt. Das sind so 2 Dinge, wo ich sage, das ist schon next level, so ein bisschen Anwesenheitspräsenz zu merken. Und ich bin ein total begeisterter Fan von den neuen Features der AirPods Pro. So Simultanübersetzung, das mal live erlebt zu haben, in Deutsch zu sprechen, englische Antworten bei dem Gegenüber zu erzeugen und dann im Gegenzug wieder Englisch zu hören und doch Deutsch im Ohr zu haben, das ist schon echt beeindruckend und
habe ich bis jetzt noch keine Erfahrungen mit gemacht. Ich stelle mir das gerade
in Europa auch nicht.
Okay, so mein erster Eindruck oder die erste Assoziation, die ich hatte, ist das dann wie der Google-Übersetzer von der Qualität oder ist es besser? Also kriegt das Tonfall hin, kriegt das Nuancen hin?
Das kriegt sogar satirisch gemeinte Aussagen hin und das in einer Qualität, die dem Universal-Übersetzer von Raumschiff Enterprise in nichts nachstehen würde.
Okay. Ja, dann vielleicht in 3 bis 5 Jahren auch in Deutschland zum Testen.
Mit einer amerikanischen Apple-ID geht's auch hier.
Okay. Dann würde ich sagen, vielen Dank für die persönlichen Einblicke. Dann kommen wir jetzt ausführlicher zum Thema KI. Ich habe dir wie allen Gästen 3 Thesen mitgebracht. Die sind stellenweise vielleicht ein bisschen provokanter formuliert, damit wir in eine Diskussion kommen. Du sagst einfach, was du davon hältst. Und dann habe ich an der einen oder anderen Stelle, je nachdem, was du sagst, vielleicht ein paar Nachfragen. Ich fange direkt sehr provokant an. In 5 Jahren arbeitet jeder Büromitarbeiter, jede Büromitarbeiterin mit KI oder verliert den Anschluss?
Nicht in 5 Jahren, würde ich provokanterweise sagen, sondern das ist nächstes Jahr schon der Fall. In 5 Jahren sind wir viel weiter. Da wird KI selbstverständlich sein. Heute sind wir an einem Wendepunkt, wenn ich mich nicht heute mit dem Thema KI und Qualifikation beschäftige, werde ich im nächsten Jahr nicht in der Lage sein, diese ganzen Momente, die ich durch KI brauchen werde, auch nur ansatzweise bedienen zu können. Und dann sind wir an dem Punkt, wo KI Menschen, die KI nutzen, durch Menschen, die KI nicht nutzen, ersetzen wird. Die KI wird keine Menschen in naher Zukunft in dieser Qualität ersetzen können, aber Menschen, die KI nutzen, werden einen effizienteren Arbeitsalltag haben als die, die keinen nutzen. Darin sehen oder auch nicht anwenden werden. Und das ist eine feste Überzeugung, da brauchen wir keine 5 Jahre für, sondern das ist schneller erreicht, als wir uns das heute vorstellen können.
Meine provokante Anschlussfrage wäre gewesen, brauchen wir dann in 5 Jahren noch genauso viele Arbeiter wie heute oder wird KI die stellenweise ersetzen? Du hast eigentlich schon gesagt, nee, ersetzen nicht. Nur die, die den Sprung zur KI-Nutzung nicht mitgehen.
Und die, die wir verlieren, weil sie nicht ersetzt werden können. Mhm. Auch das ist ja ein Faktor, den wir nicht unterschätzen dürfen. Wenn wir auf die Sparkassenfinanzgruppe schauen mit 250.000 Menschen, dann haben wir in den nächsten 10 Jahren die riesige Herausforderung, 120.000 Menschen neu einzustellen. Und trotzdem sind wir 50.000 weniger, als wir heute sind, weil es diese Menschen am Arbeitsmarkt nicht mehr gibt. Deswegen ist mein wesentlicher Antrieb bei diesem Thema KI auch, Effizienzen zu schaffen, die den verbleibenden Menschen nicht die Angst produzieren, dass sie an Arbeitslast leiden werden, sondern sie so effizient auszustatten, dass sie mit weniger Kolleginnen und Kollegen die gleiche Arbeit oder die Mehrarbeit kompensieren können durch KI.
Das heißt eigentlich mit Blick auf den demografischen Wandel, KI-Einsatz eigentlich eher eine Notwendigkeit als Luxus.
Eine strategische Notwendigkeit. Luxus ist es allemal, wenn man sieht, was alles damit geht. Aber es ist unabdingbar, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, um die Überlebensfähigkeit der einzelnen Institute und der gesamtwirtschaftlichen Lage in Deutschland überhaupt Herr zu werden.
Gibt es irgendwas, was man so an technologischen Innovationen mit KI vergleichen kann? Also ich habe den Vergleich zu KI ist wie das Internet damals, KI ist wie die E-Mail.
KI ist wie das Feuer oder das Rad. Radikale Einschnitte und in einer Zeit zu leben, wo man Teil dieser Revolution ist und sieht, was jeden Tag Neues aufpoppt, ist so unbegreiflich. Mhm. Wo man später in Geschichtsbüchern diese Momente wie industrielle Revolution oder Rad oder Feuer nachlesen wird. Und man ist Teil dieses Momentums. Das ist unglaublich bereichernd und euphorisierend. Ich finde das grandios.
Wobei der Punkt, den du gerade angesprochen hast mit dem demografischen Wandel, dass wir diese Leute ja einfach nicht ersetzt kriegen, hebt es dann ja auch noch mal auf ein anderes Level als Feuer oder Internet oder sonst was. Weil das waren Sachen, die sind, grob gesagt, die waren damals nice to have, aber es hat keiner auf das Feuer gewartet. Es war da nicht die Notwendigkeit, damit es weitergeht. Das scheint ja jetzt bei KI schon ein Thema zu sein. Das muss halt kommen, sonst laufen wir in ein großes Problem, wenn die Babyboomer verschwinden.
Aber wie das Feuer bringt diese Technologie ganz neue Möglichkeiten mit sich, über die wir vorher nie nachgedacht haben. Dinge über Präsenz oder über Stimme zu steuern, sind für viele heute überhaupt keine Selbstverständlichkeit, weil wir noch viel zu sehr an Lichtschalter und ähnliche Dinge gewöhnt sind. Bei mir zu Hause gibt es keinen einzigen Schalter. Meine gesamte Wohnung reagiert auf mich als Objekt und das über künstliche Intelligenz. Und das in einer Form, die man sich vor 5 Jahren noch nicht mal hätte vorstellen wollen, weil sie zu angsteinflößend scheint. Also meine Mutter war erst mal in der Wohnung, hat gesagt, wo ist der Lichtschalter? Ich sage, gibt's keinen. Das sind Präsenzmelder, die dich erkennen werden und dann gehen die Lichter an.
Ich wage jetzt zu behaupten, es ist noch nicht jeder so weit wie du. Du hast aber gleichzeitig gesagt, es wird keine 5 Jahre dauern, bis die Leute es nutzen müssen, sonst verlieren sie den Anschluss. Wie würdest du sagen, wie lange dauert es, bis es in einer breiten Masse angekommen ist? Weil wenn ich mir jetzt, also ich glaube, die Generation meiner Eltern, wenn ich mir die angucke, das ist wie mit Smartphones. Die sind jetzt gerade noch dabei, Smartphones zu adaptieren. Wenn du jetzt mit KI kommst, wird das nichts. Und auch da, in jüngeren Generationen, je nachdem, in meinem Freundeskreis, mit wem ich mich unterhalte, sind die entweder, so weit wie du, ist wahrscheinlich keiner, alleine berufswegen, aber auch so weit wie ich sind da die wenigsten. Was würdest du sagen, wie sieht so die Kurve aus mit der breiten Masse, bis es da angekommen ist?
A, ist erstmal kein Muss. Ich glaube, es wird eine intrinsische Überzeugung sein, es zu nutzen, weil man die Vorteile für sich erkannt hat. Und wir sehen es ja an den Nutzungszahlen von OpenAI. Von 0 auf 1 Million in 5 Tagen, von 0 auf 100 Millionen. Und jetzt im letzten Monat ist ja die neue Statistik rausgekommen, 700 Millionen Menschen, die ChatGPT täglich nutzen. Das ist 1% der Weltbevölkerung, 10% der Weltbevölkerung innerhalb von 2 Jahren. Eine Adaptionskurve, die steiler nicht sein könnte. Und da mache ich mir eigentlich keine Sorgen, dass das in den Alltag immer mehr einfließen wird. Weil wir sehen ja, es kommt immer näher an den Nutzer ran. Wir sind jetzt bei der Sprachinteraktion. Wir sehen Neuralink mit Elon Musks Verbindung mit dem Gehirn noch über chirurgische Wege. Mhm. Wir kennen EKG-Scans, die ohne invasive Eingriffe funktionieren. Und wann ist dieser Moment erreicht, wo wir über Gehirnwellen mit diesen Geräten interagieren? Gibt es diese Geräte in 5 Jahren noch? Das Smartphone wird eine Übergangstechnologie sein, die wir irgendwann belächeln, weil wir in unseren eigenen Gedanken Dinge projizieren können, die überhaupt gar kein Device in dieser Art wahrscheinlich brauchen, in meiner Idealvorstellung.
Wenn wir dann auf dem Zeitstrahl von wir haben alle Chips im Hirn und haben gar keine Endgeräte mehr, über die es läuft, einen Schritt zurückgehen zu, vielleicht bleiben wir mal bei dem 3-Jahres-Horizont, wo es immer mehr in den Arbeitsalltag, aber auch in den persönlichen Alltag Einzug nimmt. Was müssen Menschen denn lernen oder mitbringen? Was verändert sich so an den Kompetenzen? Braucht jeder grundlegende Gen-AI-Kompetenzen? Muss jeder Grundlagen in Datenkompetenzen mitbringen, um Ergebnisse verifizieren und hinterfragen zu können? Also was braucht man für die KI-Zukunft?
Für die KI-Zukunft braucht man ein Verständnis, was ist möglich, welche Potenziale gibt es mit dieser Technologie und wo sind die Grenzen? Mhm. Es ist auch heute ja immer wieder ein guter Zeitpunkt zu sagen, nicht alles, was generativ künstlich erzeugt ist, ist auch richtig. Deepfakes machen die Runde von Bildern oder Videos, die man für echt hält, weil sie sehr, sehr realistisch nachgestellt sind. Aber wie Texte auch, liest sich manches wirklich gut. Man würde sagen, hätte ich nicht besser schreiben können. Aber inhaltlich ist es halt totaler Quatsch.
Ja.
Und das herauszufinden und diesen gesunden Menschenverstand einzusetzen, lebenspraktische Intelligenz würde ich es nennen, anzuwenden, um Inhalte zu verifizieren, sind sie wirklich richtig? Das ist die Qualität, über die der Mensch am Ende verfügen muss, um dieser Technologie Herr zu bleiben.
Ist das für dich Learning by Doing? Ist das was Unternehmen ihren Mitarbeitern in Workshops vermitteln sollen? Oder ist das was, wo du sagst, da sollte man vielleicht jetzt schon in der Schule ansetzen? Wo kommt diese Kompetenz her?
Die Schule ist ein wesentlicher Faktor dafür. Das muss in den Grundschulaltern Anwendung finden, wie Sprache ganz natürlich auch heute gelernt wird. Ist das eine weitere Form der Interaktion und der Kommunikation mit Technologie? Und allerspätestens, wenn Universitäten nicht Studentinnen und Studenten dazu bringen, diese Technologie zu nutzen, dann haben wir im Bildungssystem versagt, um das etwas radikaler auszudrücken. Aber ich bin der festen Überzeugung, und ich unterrichte auch an der Universität in Mannheim, dass man die Schülerinnen und Schüler und Studentinnen und Studenten dazu animieren muss, diese Technologie für sich zu nutzen, um einfach Effizienzen zu heben, die man sonst überhaupt nicht erkennen könnte.
Wir haben jetzt tatsächlich schon, ich habe sehr viel mehr Rückfragen zu These 1 gestellt, als ich eigentlich geplant hatte, weil du sehr spannende Sachen erzählt hast. Ich würde jetzt trotzdem zu These 2 springen. Tatsächlich auch vor dem Hintergrund, du hast ja gesagt, es wird die Nutzung wird deutlich verbreitert werden. Fast jeder wird KI nutzen oder mit den Ergebnissen von KI im Alltag, im Arbeitsalltag in Kontakt kommen. Daher würde ich in den Raum stellen, These 2. Vertrauen ist die wichtigste Währung im Zeitalter der KI.
Ja, Vertrauen ist eine der Grundbedürfnisse eines jeden Menschen. Und ich würde nicht eine Technologie nutzen, der ich nicht vertraue. Dann habe ich immer einen Vorbehalt und werde nie mich auf diese Reise begeben, sondern immer sagen, ob das jetzt richtig ist, was ich da eingebe oder was da rauskommt, dann mache ich es lieber selber. Mhm. Damit stehe ich mir im Weg, um diese Potenziale zuzulassen.
Würdest du sagen, also man kann Vertrauen ja aus mehreren Ebenen betrachten, würdest du sagen, es macht einen Unterschied bei Mitarbeitenden, bei Kunden und der Öffentlichkeit? Also ist das alles dasselbe Vertrauen und dasselbe Level an Vertrauen, dass man bei denen erzeugen muss? Oder gibt es da Unterschiede zwischen diesen Gruppen?
Es gibt sicherlich Unterschiede in diesen Gruppen. Ich würde sagen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wir haben das gesehen bei der Einführung des SKI-Pilot, haben ein höheres Vertrauen, wenn sie wissen, alles das, was sie dort eingeben dürfen oder können, wird nicht kontrolliert. Es hat keiner Zugriff auf ihre eingegebenen Daten, sondern nur sie selber können auf ihre Chat-Historie zugreifen. Wir nutzen die Daten nicht, um unsere Modelle weiter zu trainieren, sondern wir nutzen die Nutzereingaben nur, um Ergebnisse zu erzeugen. Das ist ein Game-Changer für die Akzeptanz gewesen, um auch zu sagen, findet keine Arbeitskontrolle statt. Du kannst dich da wirklich auch mit allen Fragen an den SKI-Pilot wenden. Wir sehen auch eine Nutzung am Wochenende, was erstaunlicherweise für eine FI-Anwendung sehr untypisch ist.
Ja.
Von daher ist das Vertrauen bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist das A und O. Mhm. Kundinnen und Kunden haben zwei Ebenen der Vertrauensgeschichte. Einmal zu dem Berater selber oder der Beraterin haben wir natürlich ein persönliches Vertrauensverhältnis. Und wenn jetzt Beraterinnen und Berater in der Gesprächsvorbereitung KI einsetzen und das mit einem guten Ergebnis endet, dann kann das Vertrauen stärken. Wir haben eine Studie mit der Goethe-Uni in Frankfurt gemacht, wo Beraterinnen und Berater mit KI-Unterstützung den Kunden eine bessere Performance an den Tag legen konnten, als wenn der Berater es ohne KI-Unterstützung gemacht hätte. Und das ist ein Punkt, wo wir ein Stück weit auch aufpassen müssen, wie weit dehnen wir das aus? Mhm. Und kommt der Kunde am Ende irgendwann auf diese Idee, ich brauche den Berater und die Beraterin im Zweifel gar nicht mehr, weil die KI mir viel bessere Ergebnisse liefert?
Plump gefragt, auf allen Ebenen, egal ob Mitarbeiter, Kunden, wie schafft man Vertrauen?
Indem man garantiert, dass die Daten die eigene Sphäre der Speicherung nicht verlassen. Und das tun wir. Wir betreiben unsere Large-Language-Modelle und KI-Systeme on-premise in unserem Rechenzentrum und nutzen keine einzige Verbindung zu Hyperscalern, um dort eventuelle Spitzen oder andere Dinge auszugleichen, sondern garantieren, dass so wie die Finanzdaten heute mit allen Umsätzen und Kontoinformationen des Kunden bei uns bleiben, auch diese mit KI angereicherten Beratungsinformationen bei uns generiert worden sind und in der Sphäre Berater, Kunde, Sparkasse bleiben. Das ist ein wesentlicher Punkt.
Ist das und das dadurch entstehende Vertrauen dann, wenn wir voraussetzen, es werden in Zukunft alle mit KI arbeiten, ist das, dass man dann darauf vertraut, dass das so bleibt und dass die Daten sicher sind, dass das vernünftig gehostet wird, ist das dann im Wettbewerb ein entscheidender Differenzierungsfaktor?
Ich würde sagen ja, weil es ein Alleinstellungsmerkmal ist, wie wir auch an dieses Thema rangegangen sind. Als einzige Bankengruppe in Europa haben wir uns auf diese durchaus riskante Reise begeben, weil wir den Ausgang noch nicht kannten. Wir haben in eine eigene Infrastruktur investiert. Wir haben eigenes KI-Know-how vom Markt zugekauft mit einer ganzen Tochtergesellschaft, die wir eingekauft haben. Und haben so unsere Reise mit der generativen KI begonnen und sehen heute, dass viele Unternehmen es ähnlich machen wollen und zurück von den Hyperscalern kommen. Mhm. Mit Nvidia in den Gesprächen kommt das auch sehr häufig, dass gerade mittelständische Unternehmen, die noch Betriebsgeheimnisse haben, weil sie Hidden Champions sind oder ähnliche Ausgangssituationen haben, gut daran tun, die Informationen nicht mit OpenAI oder Google oder Anthropic zu teilen, um dieses Wissen im Unternehmen zu halten. Und gleiches gilt für Finanzdaten. Nichts wäre schlimmer, als wenn ich mit ChatGPT chatten würde und sagen würde, na, die Informationen habe ich doch alle schon. Was willst du denn heute über deine Finanzen wissen? Das wäre unglücklich.
Ja.
Und da sind wir bei dieser Dimension Endkunde wieder. Er hat natürlich selber in der Hand, was er mit seinen Daten tut. Und wir werden dem Endkunden ja nicht verbieten können, andere KI-Systeme zu nutzen. Aber wird er das bereitwillig tun, weil es ein sehr persönliches Gut ist. Wie Gesundheitsdaten sind auch Finanzdaten sehr vertraulich. Nicht umsonst haben wir auch das Bankgeheimnis und ähnliche Dinge, die ja den Schutz dieser Finanzdaten ein Stück weit gewährleisten. Und da bin ich mir noch nicht so sicher, wie die große breite Masse das am Ende nutzen wird. Und das wird die Zeit zeigen. Da wäre auch jetzt vermessen, in die Zukunft zu blicken und zu sagen, das ist der todsichere Ausgang in diese Richtung, sondern das wird die Zeit zeigen, was die Akzeptanz auch in der Öffentlichkeit dann sich am Ende darstellt.
Dann hätte ich, bevor ich zur letzten These komme, noch eine These/Rückfrage zu dieser. Nehmen wir mal an, es läuft dann was schief. Die KI kommt zu falschen Schlüssen, sei es jetzt in der Beratung oder sonst wo. Wer trägt die Verantwortung? Ist es da, also die KI selbst kann es ja nicht sein. Ist es der Mensch, der immer noch mal eigentlich dann kritisch drüber prüft? Ist es die Organisation? Das klassische Beispiel, nehmen wir mal eine Sparkasse. Da ist wirklich jemand im Firmenkundenbereich, der berät im Kreditgeschäft. Der berät falsch auf Basis von KI-Informationen. Ist dann der Berater schuld? Ist die Sparkasse schuld? Wo liegt die Verantwortung?
Die Verantwortung, und das sieht der EU-AI-Act eindeutig vor, bleibt beim Menschen. Der Satz, der am meisten zitiert ist von mir, heißt, der Mensch bleibt die finale Kontrollinstanz. Und damit ist der Mensch in der Verantwortung, sich auf das KI-Ergebnis zu verlassen oder es zu überprüfen. Und ich mache das immer an einem Beispiel sehr verdeutlicht klar. Wenn die KI mir einen E-Mail-Entwurf auf eine Antwort formuliert, die ich lese und die ich niemals so formulieren würde, dann würde ich sie auch nicht abschicken.
Ja gut, dann sollte man das Modell vielleicht besser trainieren, um dann mehrere Ergebnisse
zu. Von daher bleibt an der Haftung nichts, ändert sich nichts durch den Einsatz von KI. Wenn ich heute schlecht berate, bin ich genauso haftbar als Institut wie in Zukunft auch. KI ändert daran überhaupt nichts, sondern ist eher so ein bisschen ein Training auch für den Mitarbeiter. Was für Antworten kommen da zurück? Das kann ich ja auch zur Simulation von Gesprächen nutzen. Ich kann ja sagen, ich habe jetzt folgende Beratungssituation und wie würde ein Kunde reagieren, wenn ich ihm diese und diese Sache vorschlage oder diese Sache jetzt beraten möchte? Was ist denn das Fazit daraus? Auch sowas kann man ja mit KI gut simulieren.
Also würdest du auch sagen, in so einem Beratungsszenario auch in absehbarer Zukunft, da muss auch immer noch ein Mensch drin sein. Es wird nie oder in absehbarer Zeit nicht dahin kommen, dass eine KI alleine berät, dass quasi alles über ein Chatbot oder irgendwas, irgendeinen Agenten, der dahinter liegt, stattfindet, sondern da muss immer noch ein Mensch als Kontrollinstanz drin sein.
Solange wir diese Halluzinationseffekte haben, ist das unstrittig hoch 10, weil die Haftung für einen Bot übernimmt im Zweifel auch das Institut. Und möchte ich für Zinssätze in Haftung genommen werden, die ein Chatbot verspricht, nur weil ich mich armselig da begnadet von dem Chatbot behandelt fühle, weil ich vielleicht eine persönliche Situation schildere, die ihn dazu bringt, mich besser zu behandeln, weil er meine Notsituation sieht und mir deshalb günstigere Zinsen verspricht oder bessere? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, nein.
Okay, ist ein guter Punkt, ist auch ein guter Schlusspunkt zu dieser These. Dann komme ich zur letzten, ganz andere Richtung, Thema Use Cases. Nur weil man es bauen kann, sollte man es nicht unbedingt.
Absolut Zustimmung. Nur weil man jetzt KI nutzen kann, macht KI nicht überall Sinn. Es ist viel effizienter, bestimmte Dinge über einen Decision Tree zu entscheiden, als sich da aufwendige generative KI-Modelle zu trainieren, die im Endeffekt im Zweifel halluzinieren und dann kein gutes Ergebnis liefern. Gerade Mustererkennungen und ähnliche Dinge, wo wir gerade in der Betrugsprävention und Ähnliches sind, brauchen klare Regeln, klare Erkennungsmuster. Da ist generative KI mit dem Spielraum, den sie nutzen kann, weniger geeignet. Und auch ganz klassische Dinge, die wir heute machen, wie eine Kontobuchung. Die muss nicht generative KI angereichert sein, sondern kann weiterhin mit if-then stattfinden.
Wie findet ihr denn dann die richtigen Use Cases, wo KI wirklich Sinn macht? Weil ich von vielen mitkriege aus ganz vielen verschiedenen Branchen, dass im Moment alle sehr laut schreien, wir brauchen überall KI. Alles wird effizienter, wenn du einfach nur KI draufpackst. Wie findet man die richtigen Use Cases?
Durch Fokussierung auf den Nutzer. Nutzerinnen und Nutzer zu fragen, Beraterinnen und Berater, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu fragen, was sind Dinge, wo sie heute sehr viele manuelle Schritte machen, wo sie sehr viele unterschiedliche Systeme nutzen, um zu einem Ergebnis zu kommen. Das sind, da schreit es geradezu danach, KI einzusetzen und KI zu bauen, um Effizienzen zu heben, um Prozesse schlanker zu gestalten, Prozesse zu automatisieren, die eigentlich gar keine menschliche Interaktion benötigen, bis zu einem gewissen Punkt, wo sie dann durch die finale Kontrollinstanz entweder bestätigt, geändert oder abgelehnt werden.
Wie viel Input kommt da bei euch aus den Häusern oder aus der Sparkassenfinanzgruppe und wie viel geht ihr da proaktiv auf eure Kunden zu und sagt, da macht es Sinn?
Bei dem Thema SKI-Pilot als Beispiel ist es 100% nutzerzentriert entstanden. Ja. Wir haben uns von Anfang an eine Gruppe von Instituten, die auf das Thema auch Lust hatten, weil sie aus dem DSGV-Projekt KISPA, Künstliche Intelligenz in der Sparkassenpraxis, schon sehr viel Empowerment mitgebracht haben, eingelassen und haben dort mit vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern persönliche Gespräche geführt und haben uns Prozesse zeigen lassen, wie sie sie heute tun, haben uns Feedbacks eingeholt zu Prototypen und sind auf diesem Weg sehr, sehr, sehr stark auf die Nutzer zentriert, um sicherzustellen, dass das, was wir bauen, auch einen Mehrwert generiert. Und das in einer möglichst agilen Vorgehensweise. Wir machen auch Kill Fast. Wenn wir Prototypen haben, die nicht funktionieren, macht es keinen Sinn, die bis zum Ende zu bringen, sondern dann schon in dieser frühen Phase zu erkennen, wir müssen einen anderen Weg einschlagen, um zum Erfolg zu kommen.
Ich weiß jetzt schon, dass die nächste Frage keine klare Antwort hat. Ich stelle sie trotzdem. Bei welchen Use Cases bringt KI heute den meisten Mehrwert? Das ist wahrscheinlich aus deiner Sicht noch recht einfach zu beantworten. Und wo wird sie es zukünftig tun? Das ist wahrscheinlich, da sich das rasant entwickelt, etwas schwerer zu beantworten.
Und tatsächlich ist die letzte Frage die, wo ich ein klareres Bild habe.
Oh, dann gerne her damit.
Weil das ein Punkt ist, wir werden uns sehr stark in diese Richtung mobiles Endgerät entwickeln. Mobile First wird auch in der Finanzbranche eine klare Richtung einnehmen. Und wenn man nach vorne denkt, und in meiner Zielvision ist der SKI-Pilot so intelligent, dass er meinen Kalender kennt, meinen Tagesablauf kennt, beides übereinander bringt, mir im Zweifel eine Reise gebucht hat über die Bahn mit entsprechenden Agents im Hintergrund und meinen Wecker am Vortag schon so gestellt hat, dass ich am nächsten Tag pünktlich aufstehe, um diesen Zug zu erreichen. Meine Gespräche für die Vorwoche mir vorliest und sagt, du hast diese und diese Gespräche. Wir werden viel mit Sprache interagieren in der Zukunft auf diesem Wege, wo ich zum einen einen schnellen Überblick bekomme, schnell mit der KI interagieren kann und so Dinge, die heute noch sehr aufwendig sind, weil ich im Zweifel ein Gerät hochklappen muss, hochfahren muss, mich irgendwo anmelden muss, das wird stimmbiometrisch vielleicht mit Face ID oder Touch ID noch abgesichert, dann viel einfacher und viel schneller und effizienter werden. Sodass ich glaube, da haben wir richtig Musik drin. Und das wird eine großartige Vision werden, wenn die Wirklichkeit geworden ist.
Ein besseres Schlusswort zu dieser These hättest du eigentlich nicht liefern können. Dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, sehr schön, dass du da warst. Vielen Dank für deine Einblicke.
Sehr gerne und vielen Dank, dass ich da sein durfte.